Thank you. Because it's the hell, that's all it's in the Was mein Gieße deine Vaterliebe in unser Herz. Offenbare uns deine Vaterliebe. Heile uns, Herr, von jedem Vatermangel. Heiliger Geist, gehe in jede Situation hinein, wo kein Vater da ist. Herr, auch wenn er vielleicht gelebt hat und mit der Familie gelebt hat, aber wo er nicht da war, obwohl wir ihn gebraucht hätten. Herr, berühre du jedes Herz jetzt und leuchte hinein mit deiner heilenden Liebe und fülle jeden Mangel. Du bist der wahre Vater, der himmlische Vater. Deine Liebe heilt. Deine Liebe stillt jede Sehnsucht in uns. Danke, Heiliger Geist. Bring Heilung jetzt. Bring jetzt Heilung. Wir empfangen deine Liebe, deine Vaterliebe, deine sättigende Liebe. Empfange seine Liebe. Vergib deinem irdischen Vater, wo er es nicht geschafft hat, bei dir zu sein. Herr, dein Blut reinigt diese Situation. Dein Blut heilt. Löscht aus jedes Werk Satans durch Vatermangel, durch Lieblosigkeit. Dein Blut löscht aus jede Ablehnung, jede Einsamkeit, jede Unsicherheit durch Vatermangel entstanden. Dein Blut reinigt und heilt. Ya badadora manasi adato chonza. Sättige uns mit deiner Liebe, Herr. Sättige uns. Maria wurde schwanger ohne ihren Mann. Sie wurde schwanger vom Heiligen Geist. Sie hätte keinen Mann gebraucht. Aber Gott wusste, wie wichtig es ist, einen irdischen Vater zu haben. Er hat seinen Sohn Jeshua, Josef, als irdischen Vater gegeben. Ich habe eben so den Eindruck, der Herr will darum heilen. Jeder, der jetzt zuhört und Frauen, die alleine als Single ein Kind großgezogen haben. Lass dein Herz jetzt berühren. Gott kommt an deine Seite. Und er ist ab jetzt der Vater deines Kindes. Vergib dem Vater deines Kindes und empfange die Liebe des himmlischen Vaters. Empfange Heilung für diese schwere Not des Kindaufziehens ohne Mann, ohne Vater. Aber auch alle Kinder, die den Vater vermisst haben, weil er die Mutter verlassen hat oder weil er gestorben ist oder weil er einfach keine Zeit hatte. Lass es jetzt zu, dass der Herr dich heilt. Gott hat die Familie erschaffen. Und er setzt jetzt Heilung frei in deine Familie. Deine Familie, die Liebe des himmlischen Vaters heilt deine Familie und füllt jeden Mangel. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Wir feiern das Abendmahl, weil Jeshua HaMashiach es angeordnet hat. Er hat in der Nacht, in der er verraten worden ist, das Brot genommen, die Matzah. Und er hat das Brot gebrochen, nachdem er den Segen gesprochen hat. Und er hat es den Jüngern gegeben und gesagt, das ist mein Leib, der gebrochen wird. Solches tut, so oft es tut, zu meinem Gedächtnis. Und so oft wir das Abendmahl nehmen, ist es ein neues Ja zu Jesus. Ja, Jesus, sei mein Bräutigam. Es ist aber auch damit ein Ja zu dem himmlischen Vater. Vater, sei mein Vater. Danke, Herr Jesus, dass du den Preis bezahlt hast. Du hast auch den Kelch genommen und hast gesagt, das ist mein Kelch des Neuen Testamentes. Das ist mein Blut, das ich für euch vergießen werde. Solches tut, so oft es tut, zu meinem Gedächtnis. Danke, Herr, für deinen Sieg auf Golgatha. Danke, Herr. Danke, Herr, für die Kraft deines Blutes. Wir sagen Ja zu dir und zu deinem Werk der Erlösung. Jesu Leib und Blut. Halleluja. Alle Ehre und aller Lobpreis. Halleluja. Mami, kannst du dein Lied, das ich singe? Halleluja. Halleluja. Hat jemand ein Bild oder ein Wort, ein Erlebnis mit Gott gehabt in der Anbetung, der es weitergeben möchte? Halleluja. Herr damit.
Ich habe nur gesehen, also zuerst war der Raum ganz dunkel, einfach nur so dunkel, und dann ist auf einmal heller und heller geworden, und das Licht ist sogar bis hinter die Kästen runter und wow, unter den Kästen rein, also dort, wo eigentlich nie Licht hinkommt, genau, und da ist überall das Licht reingekommen, und ja.
Und so kommt es in Amen. Unsere Seele auch, Amen. In jeden Ritz, alles, in unser Leben. Amen. Halleluja, preis dem Herrn. Michaela? Rabatassa, danke. Danke für deinen Dienst.
Gott ist gut, ihr Lieben. Ich habe bis vor 20, 30 Sekunden nicht gewusst, was ich jetzt sagen soll.
Es ist mir,
es war noch nicht notwendig. Und dann habe ich diesen Becher in der Hand gehalten und schaue so hinein und sehe durch diesen Wein meine Klaviertasten. Und die sind ganz anders, als sie so sind. Das wissen wir ja aus der Physik, dass das Wasser oder Flüssigkeit einfach das Licht bricht. Und dann ist mir bewusst geworden, das ist das Blut von Jesus. Und ja, wir wissen es eigentlich, gell? Der Vater sieht uns durch das Blut von Jesus.
Amen. Wow.
Jetzt kriege ich Gänsehaut über dem ganzen Körper. Also ist es nicht faszinierend? Er sieht uns gar nicht so, wie wir uns sehen. Das Licht wird gebrochen, durch das er uns sieht. Er sieht uns völlig verändert. Also ich bin ganz begeistert. Ja. Also, ja, diese Ecken und Kanten, die wir sehen, die schauen ganz anders aus durch das Blut. Amen. Und zwar so, wie Jesus uns gemacht hat, in seinem Ebenbild. Amen. Weil es eben Jesus ist. Er sieht uns durch den Filter Jesus und wir schauen dann so aus, wie er uns eigentlich geschaffen hat. Also ich bin ganz begeistert. Oh, Gott ist wirklich gut. Ja, geben wir ihm einfach unser Opfer jetzt in das hinein, dass wir auch beginnen, uns selbst durch das Blut von Jesus zu sehen. Weil ich glaube, wir selbst sind oft unsere schärfsten Kritiker. Aber wenn wir beginnen, uns durch das Blut von Jesus zu sehen, wenn sich das Licht bricht, wenn wir uns anschauen und wir uns so sehen, wie der Vater uns sieht, das wäre doch super, oder? Ich glaube, dann wären wir zufrieden mit uns, dann wären wir glücklich, dann würde ganz vieles einfach abfallen, ganz von allein. Also, das finde ich ein ganz, 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 ganz tolles Ziel und wünschenswert, dass wir uns wirklich so sehen, wie der Vater uns sieht. Amen. Amen. Vater, wir danken dir, dass du deinen Sohn geopfert hast, dass er sein Blut für uns vergossen hat und dass du uns nur mehr so anschauen kannst durch sein Blut. Herr, wir bringen dir dieses Opfer und wir bitten dich, Herr, dass du uns auch selbst so sehen lässt, wie du uns siehst, nämlich durch das Blut von Yeshua HaMashiach. Und dass wir uns auch gegenseitig nur mehr so sehen, wie du uns siehst, nämlich durch das Blut von Yeshua HaMashiach. Dass wir die Ecken und Kanten nicht mehr sehen, sondern dein Ebenbild in jedem Einzelnen von uns. Amen.
Preis dem Herrn, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Gott ist enorm gut. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du immer zeitgerecht kommst. Herr, du sagst in deinem Wort, öffne deinen Mund, ich werde ihn füllen. Du sagst nicht, ich gebe dir Gedanken und danach sprich es aus mit deinem Mund. Herr, du gibst alles zeitgerecht. Und dafür danke ich dir. Herr, ich danke dir dafür, dass du auch jetzt da bist und dass du meinen Mund füllst mit deinen Worten. Herr, ich bitte dich, dass du über mich herrschst und dass du die Worte in meinen Mund legst, die du sprechen möchtest und dass du diese Worte belebst und auf fruchtbaren Boden fallen lässt. Herr, ich bitte dich auch, dass das, was du sagen möchtest, durch mich verstanden wird, sodass jeder es ergreifen kann. Und dass Frucht hervorkommt aus diesem Wort. Lass mich dein Werkzeug der Liebe und des Friedens sein zu deiner Ehre, Vater. Halleluja. Halleluja. Ich bin ja jemand, der sich keinen Gesetzen unterordnet, außer dem Gesetz Gottes. Aber irgendwo ist es halt doch heute, muss man über die Geburt Jesu reden, oder? Also heute ausnahmsweise beuge ich mich dem Weihnachtsgesetz unter Anführungszeichen. Gell? Denn viele rund um die Welt feiern Weihnachten. Wir nicht, seit vielen Jahren nicht. Viele Christen verteidigen sogar die Geburt Jesu zu diesem Fest. Andere werden getrieben von Konsumdenken, manche vom schlechten Gewissen, denken sie, wenigstens zu Weihnachten müssen wir Vater spielen und kommen und gute Miene zu bösem Spiel machen. Viele werden getrieben von Sehnsüchten und Wünschen, das geht hin bis zur Sentimentalität, die zu Verzweiflung und zu Selbstmord führt. Das heißt, da sind Strömungen am Werk in dieser Zeit, die unverständlich sind. Und ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, aber interessanterweise kenne ich kein biblisches Fest, das solche Merkmale hat. Haben wir schon mal gehört? Wow, die Rettung hat Volleinsatz, denn es ist gerade Pessach und jeder will sich umbringen. Na, oder wow, jetzt wird das Geschäft wieder angekurbelt für 2 Monate, weil jetzt feiern wir das Laubhüttenfest. Es ist eigentlich nur dieses Weihnachtsfest, das irgendwo eigenartige Auswüchse hat. Ich habe gestern zum Beispiel gesehen, ein Bild, da sitzt der Weihnachtsmann in der Krippe und Jesus steht daneben und zeigt ihm, er soll rausgehen. Und es hat jemand gepostet, seine wunderbare Schwester im Herrn, aber ich muss da gestehen, ich glaube nicht, dass Jesus seine Krippe verteidigen muss. Er hat sich nicht verteidigt, als er angeklagt worden ist, und er wird sich auch da nicht verteidigen. Warum sollte er auch? Ich glaube, das kommt durch die Vermischung von allem. Gott hat in seinem Wort gesagt, man soll Altäre, heidnische Altäre, völlig vernichten und nichts darauf bauen. Weihnachten ist jedoch eine alte Opferstätte, die umfunktioniert worden ist zu etwas Heiligem. Und dann gibt es Strömungen, die sagen, na, das stimmt nicht, das ist erst später gekommen, das andere war früher. Tatsache ist, ich habe großes Verlangen, dass wir erkennen, was Gott damit möchte. Und bitte, wenn das jemand hört, ich werde niemanden verurteilen, der Weihnachten feiert, der von mir aus ein Familienfest feiert oder auch der die Geburt Jesu feiert zu diesem Zeitpunkt. Ich kenne kaum jemanden, der es nicht tut außer uns. Die stärksten Männer und Frauen Gottes tun es, die messianischen Juden tun es, ein Moritz Zerullo tut es. Wir tun es nicht, weil wir es nicht am Herzen haben. Und ich habe heuer eben wirklich den Herrn gesucht und gesagt, Herr, sollen wir umkehren, sollen wir Weihnachten feiern? Und er hat gesagt, na, bleib einfach. Wir würden unglaubwürdig werden, wenn wir jetzt umdrehen. Und ich spüre es in meinem Herzen, ich würde mich selbst vergewaltigen, wenn ich jetzt das Weihnachtsfest feiern würde. Wie gesagt, also meine kurze Erklärung, warum das so ausgeartet ist, dieses Fest, und ein totales Konsumdenken geworden ist, wo jeder mitmacht, es ist ihm gleich, an wen er glaubt oder an wen er nicht glaubt. Und möchte aber eben die Geburt Jesu heute beleuchten. Jedes der 4 Evangelien erzählt von der Geburt Jesu und jedes Mal ist es ganz anders. Wir wissen, wir hören in der Bibel immer, wenn Gott etwas wiederholt, dann ist es besonders wichtig. Wenn es nur einmal drinsteht, dann ist es auch wichtig, aber nicht so extrem wichtig. Der Markus zum Beispiel, das ist der, der so ähnlich ist wie ich, kurz, schnell, alles zusammengefasst, machen wir, gehen wir. Er schreibt gar nichts über die Geburt, denn er ist eben derjenige, der alles kurz und bündig macht und immer gleich zur Sache kommt. 16 Kapitel, genügt vollkommen, um alles weiterzugeben. Er sagt, Johannes hat den Weg bereitet, Jesus wurde getauft, er wurde versucht, dann begann sein Dienst. So beginnt das Markus-Evangelium, kurz und bündig. Er erzählt von der Geburt Jesu, indem er sie weglässt und damit sagt, ist nicht so wichtig. Der Matthäus beleuchtet die Angelegenheit sehr jüdisch. Er bringt den ganzen Stammbaum und erklärt uns damit, wie wichtig unsere Vorfahren sind. Und das ist etwas, was wir dazulernen müssen. Muss euch gestehen, ich habe meine Vorfahren lange Zeit gar nicht geachtet und achte sie heute noch zu wenig. Dessen bin ich mir sicher. Denn es sind die Vorfahren, die Gott genau auserwählt hat. Deine Vorfahren sind genau die, und dein Vater, auch wenn er nicht zu deiner Geburt gestanden ist, er war ein Vorfahre von dir, den Gott für dich erwählt hat mit einer Absicht. Halleluja! Das zeigt uns, wie verlässlich Gottes Verheißungen sind. Denn obwohl die Gefahr bestand, dass Josef die Maria im Stich lässt, als Single das Kind aufziehen lässt, hat Gott dafür gesorgt, dass alles so geschieht, wie er es geplant und verheißen hat. Matthäus 1, 22 bis 23 steht, dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist, durch den Propheten, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Es geschieht alles, damit der Plan Gottes geschieht. Und auch in deinem Leben, ich möchte heute jeden ermutigen, was immer in deinem Leben geschieht, es geschieht, damit erfüllt wird, was Gott verheißen hat. Der Johannes, der sieht alles nur geistlich. Er ist einfach anders. Er liegt an der Brust von Jesus und schaut das Geistliche an, das natürlich interessiert ihn nicht so. Er schaut hinter die Kulisse, so wie es hinter diesem Kasten hell geworden ist. Den interessiert der Kasten nicht. Den interessiert das Licht. Es geht ihm, dem Johannes, um das Wort, das heute noch in dir und in mir Fleisch werden muss, damit die Verheißungen Gottes erfüllt werden. Also Gott hat alles vorherbestimmt, deine Vorfahren. Er hat alles in deinem Leben vorherbestimmt. Aber das Wort muss in dir Fleisch werden. Sagen wir das, das Wort muss in mir Fleisch werden. Johannes 1, 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Wenn das Wort Fleisch wird in uns, dann kommt Gnade um Gnade, dann kommt Gnade und Wahrheit und dann kommt Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit ist die Doxa, alles was Gott ist und was Gott hat. Wenn das Wort Fleisch wird, dann wird alles zur Erfüllung kommen. Halleluja. Das waren jetzt drei kurze Weihnachtsgeschichten und jetzt kommt die lange, die jeder feiert, okay? Der Lukas. Der Lukas ist der Arzt. Der hat natürlich gedacht, wie eine Jungfrau und dann ein Kind kriegen, boah, das muss wehgetan haben. Steht nicht in der Bibel, okay? Er beschreibt, weil er Arzt ist, glaube ich, alles, was im Natürlichen geschehen ist. Und zwar beschreibt das ziemlich genau. Und seine Ausführungen, wie gesagt, bestimmen heute das Feiern, das weltweit geschieht, obwohl die drei anderen Geschichten über die Geburt genauso wichtig sind. Okay, ich sage, der Markus hat auch eine Geschichte von der Geburt. Okay, geboren, um zu sterben. Okay. Halleluja. Nachdem es Gott aber nie angeordnet hat, die Geburt zu feiern, und es darum auch keine Anleitungen dafür gibt, die auf den Heilsplan hinweisen, denn die biblischen Feste, die sind immer ein Hinweis auf die Erfüllung des Heilsplans, nicht auf die Vorbereitung. Die Geburt war eine gewisse Vorbereitung, die wunderbar und überwältigend ist, aber es war nur eine Vorbereitung auf den Heilsplan. Aber eben, weil es da keine Anleitungen von Gott gibt, ist alles total vermischt und verdreht. Und trotzdem lese ich jetzt einen kurzen Ausschnitt von diesem Lukas-Evangelium. In Kapitel 2, Vers 8 bis 14. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herden. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete und fürchteten sich mit großer Furcht. Also, stille Nacht. Hilfe! Was ist los? Gell? Das ist ein wunderschönes Lied. Und ja, Gott bringt uns zur Ruhe und zur Stille, aber die Nacht selber war ganz schön aufregend. Sie fürchteten sich mit großer Furcht und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Ob sie es erleben, ist eine andere Geschichte, denn man muss alles annehmen, was Gott bereitstellt. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Heerscharen, die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Jeder wünscht sie weiße Weihnachten. Ich habe sie gestern fotografiert. In Graz war alles weiß, voller weißer Birkenstämme. Ha, es war wunderschön. Da, wo wir waren. Viele sagen, ohne Schnee ist es kein richtiges Weihnachten. Das zeigt uns schon, dass die Erwartungen ganz falsch sind. Worum geht's da? Halleluja! Und vor allem Schnee zur Geburt von Jesus? Nein! Wann wurde Jesus wirklich geboren? Zum Laubhüttenfest haben wir lange Zeit gehört. Aber eine Tatsache, die das Laubhüttenfest ausschließt, ist, zum Laubhüttenfest mussten alle Männer in Jerusalem sein. Und das Laubhüttenfest hat 7 Tage gedauert. Und der Josef war ein gottesfürchtiger Mensch, ein Mann, der Gott geehrt hat. Er wäre nie nach Bethlehem gegangen in dieser Zeit, sondern er wäre in Jerusalem gewesen. Okay? Und da steht dann eben im Vers 8, und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herden. Schafherden waren nur im Freien vom März bis zur nächsten Regensaison im Herbst. Also Laubhüttenfest geht schon immer, Dezember geht schon immer. Zwischen März und der nächsten Regensaison waren Hirten auf dem Feld. Die Schafhirten sind in der Nacht nur draußen am Feld, wenn gerade Lämmer erwartet werden. Okay? Was immer im Frühling geschieht. Schafe bekommen nur einmal im Jahr Junge und das im Frühling. Und das ist ungefähr April, März, April und das jüdische Monat ist der Monat Nissan. Zusätzlich war Bethlehem der Ort, wo alle Lämmer geboren werden mussten, die als Opferlämmer zu Pessach geopfert worden sind. Wow, ich kann euch sagen, da steckt so viel Wahrheit drinnen. Gott ist so überwältigend. Und alles, was ich heute will, dass ihr versteht, wie überwältigend Gott in eurem Leben wirkt. Er wird alles so genau erfüllen, wie er jeden Tag und jeden Plan mit Jesus erfüllt hat. Ein Opferlamm musste in Bethlehem geboren werden. Und darum wurde Jeschua HaMashiach in Bethlehem geboren. Diese Opferlämmer mussten aber im Frühling geboren werden. Denn es durfte nächstes Jahr zu Pessach erst geopfert werden. Beim Herrn hat es länger gedauert. Aber es war wichtig. Also falls einmal ein Schaf ein anderes zu einer anderen Zeit ein Lamm bekommen hätte, bin sicher, es gibt wenige Ausnahmen, dann war das nicht, konnte es nicht als Opferlamm gebracht werden. Okay? Das war ganz fest vorherbestimmt im Gesetz Gottes. Also, Bethlehem war der Ort, wo die Opferlämmer immer geboren worden sind im Frühling. Und wenn Jesus das Lamm Gottes ist, das geboren wurde, um für uns geopfert zu werden, dann sollte es doch auch in dieser Zeit und an diesem Ort geboren werden. Den Ort wissen wir, es war hundertprozentig in Bethlehem. Warum nicht auch die Zeit? 2. Mose 12, Vers 3 steht, redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt, am 10. dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für sein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus. Der 10. des Monats, es geht da um den Nissan. Das war der 10. Nissan. Also die Lämmer, die im Jahr vorher geboren worden sind, in diesem Frühling, die durften dann am 10. oder mussten am 10. Nissan ins Haus genommen werden, für jede Familie eines. Halleluja! Was sagt euch das? Wir sind eine Familie. Gott hat sein Opferlamm, das eine Opferlamm, für uns in sein Haus gebracht, am 10. Das war das, was die Christen heute als Palmsonntag feiern. Der 10. Nissan, wo Jesus eingezogen ist, das war genau in Jerusalem, das war genau der 10. Nissan. Es war die Erfüllung. Gott, der Vater, hat sein Opferlamm für seine Familie heimgeholt in sein Haus Jerusalem. Ist das nicht überwältigend? Ganz genau wurde es erfüllt. Und im Vers 6 steht dann, und ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten. Also der 10. Nissan ist der Tag des Lammes, wo es ins Haus gebracht wird. Und 4 Tage später wurde es geopfert. Gott hat Jesus am 10. Nissan nach Jerusalem gebracht. Und Jesus wurde am 14. Nissan gekreuzigt. Ganz genauso, wie es mit dem Opferlämmern geschehen ist. Am selben Tag und am selben Ort. Halleluja! Jesus stirbt am selben Tag, an dem die Lämmer geopfert wurden, zu Pessach. Und er steht dann auf am biblischen Feiertag, den Gott vor langem angeordnet hat, am Fest der ersten Früchte. Halleluja! Alles, was mit Jesus geschah, geschah an einem biblischen, von Gott eingesetzten Feiertag. Warum, wenn Gott alles so genau erfüllt hat, warum sollte er dann nicht so genau die Geburt von Jesus geplant haben? Er hat es geplant, auch wenn es ein Geheimnis war bisher, das sehr versteckt war. Es muss im Nissan geschehen sein. Nissan bedeutet zu Deutsch Beginn. Und Jesus erfüllt nicht nur das Datum des Feiertages, obwohl man jetzt gesehen hat, am 10. Nissan nach Jerusalem eingezogen, am 14. Nissan gekreuzigt, am Tag der Erstlingsfrüchte auferstanden. Halleluja! Er hat immer auch die Bedeutung dieses Festes voll erfüllt. Und darum hat der Jonathan Kahn nachgeschaut, ja, wo ist etwas in der Bibel, das Neubeginn bedeutet? Nissan bedeutet Beginn. Und wo beginnt der Beginn? Am ersten Nissan. Es gibt nur einen Tag, den ersten Nissan, der wirklich das biblische Jahr beginnt. Und wir wissen, die Juden haben Rosh Hashanah eingesetzt, aber da ist auch Verwirrung. Aber das wollte der Feind, weil er uns Dinge verheimlichen will, die wunderbar sind und die herrlich sind. Am ersten Nissan ist der Jahresbeginn, den Gott eingesetzt hat. An diesem Tag musste man nicht in Jerusalem sein. Der Josef konnte nach Bethlehem gehen. Es ist der Tag, an dem der Kalender neu beginnt, der erste Tag des Jahres. Biblisch, wie gesagt. Das hat der Feind total gestohlen. Aber, noch einmal, es ist der Tag, der einen neuen Kalender beginnt und damit den alten Kalender verändert. Halleluja! Der alte Kalender hört auf, der neue Kalender beginnt. Als Jesus geboren worden ist, wurde der Kalender der ganzen Welt verändert. Obwohl es sie das nicht gleich am ersten Tag gemacht haben, weil sie es ja gar nicht kapiert haben und heute noch nicht kapieren, wurde weltweit vor Christus und nach Christus geteilt. Das haben sie gemacht, ohne zu begreifen, wieso und warum. Sie haben es gemacht, weil Gott gesagt hat, an diesem Tag verändert sich der Weltkalender völlig. Er verändert sich völlig. Halleluja. Jesus starb bei Vollmond. Genau bei Vollmond. Ein Monat im biblischen Sinne beginnt jedoch beim Neumond. Ein Beginn startet immer mit dem Neumond. Es muss also ein biblischer Tag mit Neumond sein. Zum Beispiel, die Juden nennen das Rosh Chodesh. Der erste Tag, der natürlich mit dem Abend beginnt, im Monat, das ist der Rosh Chodesh, wo der Himmel offen ist, wo Neues vorhanden ist für uns, wo wir beten sollen und erwarten sollen. Jesus ist also an einem Rosh Chodesh geboren. Der Himmel war offen und die Engel konnten sich zeigen. In Jesaja 60, Vers 6, da wurde von Jesaja prophezeit über die drei Magier. Da steht: Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie, und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Und in Matthäus 2, Vers 1 steht dann: Als aber Jesus zu Bethlehem in Judäa geboren war, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise, und das sind Magier und Sterndeuter, keine gläubigen, gottesfürchtigen Menschen, okay? Sie kamen vom Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der König der Juden, der geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, ihm zu huldigen. Und das zeigt wieder, Gott erfüllt jede Verheißung. In Jesaja wurde es verheißen. Und wenn Gott manches Mal jetzt auch Politiker verwendet, die ungöttlich sind. Diese Magier waren nicht göttlich. Aber Gott hatte schon verheißen, dass sie kommen werden. Und dass sie einen Teil in der Geschichte von Jesus haben werden. Und es ist erfüllt worden. Und darum du, wenn irgendwas in deinem Leben ist, was im Moment ausschaut, oh weh, das sollte nicht sein. Hey, Gott hat es vorbereitet. Und Gott führt es zu einem guten Ende. Sag mal das alle, Gott führt es zu einem guten Ende. Halleluja. Urteile über niemanden. Schau jeden an durch das vergossene Blut Jesu. Das ist so wunderbar, das Bild. Du musst aufschreiben, oder was nicht. Halleluja. Noch etwas, weil man hat ja immer die tollen Bilder mit dem kleinen Baby und die Magier. Also dieses kleine Baby war mindestens 2 Jahre alt. Sie kamen 2 Jahre später. Und man weiß zum Beispiel, dass der Herodes 4 Jahre nach Christus, also nach dieser Zeitrechnung halt, gestorben ist. Darum wissen wir, dass Jeschua sozusagen vor Christus geboren worden ist. Das klingt total komisch, aber ja, Christus ist vor Christus geboren. Halleluja! Und wahrscheinlich war das 6 vor Christus. Denn der Herodes ließ ja alle 2-Jährigen umbringen, dann ist er gestorben. Und darum kann man sich das so ausrechnen. Der Daniel, der war ja Leiter der Magier in Persien. Und wahrscheinlich gab er ihnen damals die Informationen weiter, diesen Magiern. Ich meine, ja, ein göttlicher, geisterfüllter Mann, ein Gotterwählter, war der Leiter von den Ungläubigen, von den Magiern, von den Zauberern, den Sterndeutern. Und wahrscheinlich hat er ihnen diese Information über den König der Juden weitergegeben, dass er geboren werden soll. Gott verwendet alles. Sagt es bitte, Gott verwendet alles. Halleluja. Das Interessante daran ist, dass im Jahre 6 vor Christus etwas in den Sternen geschehen ist. Der Jupiter kam immer wieder ins Bild und wies auf Judäa hin, und es geschah eine Konstellation, die nur alle 6000 Jahre geschah. Und diese Konstellation war genau im Frühling im Jahre 6 vor Christus. Hey, ist das gewaltig. Also, puh, ich kann euch sagen, ich bin so begeistert von diesen Tatsachen, die jetzt ans Licht kommen. Also das ist einer der vielen Beweise, warum Jesus am ersten Nissan geboren werden muss. Man kann aber auch den Dienst von Zacharias hernehmen, um Zeitrechnungen anzustellen. Wir wissen, in Lukas 1, Vers 5 steht, da war ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia. Und diese Abteilungen, die hatten Kalender und Einteilungen, die fand man in den Toten Meerrollen geschrieben. Und zwar ging so eine Einteilung über mehrere Jahre und man konnte genau feststellen, wann Zacharias Dienst hatte, denn er war in der 8. Abteilung. Also noch einmal eine Bestätigung. Es muss im Nissan gewesen sein, das kann man sich da ausrechnen. Auch der Talmud bestätigt es. Im Jahr 7 nach Christus wurde der Tempel zerstört. Und wenn man von hier zurückrechnet, also bei den Schriftrollen kann man vorrechnen, und weil ja der Johannes früher geboren war, und bei der Talmud kann man zurückrechnen von der Zerstörung des Tempels, und man kommt interessanterweise bei beiden Berechnungen zu dem einen Tag. Man kommt zum ersten Nissan. Neubeginn, Neubeginn. Denn unser Jeshua, unser Erlöser, ist das Lamm Gottes, das in Bethlehem im Frühling geboren werden musste, um für uns in das Haus des Vaters gebracht zu werden, am 10. Nissan und am 14. Nissan für uns zu sterben. Halleluja! Was noch interessant ist, im Vatikan, heute findet man im Vatikan Schriften, die sagen, dass ein bestimmter XY, haben wir den Namen nicht gemerkt, denn ihr wisst, wenn mir etwas unwichtig erscheint, dann schnell weiter, ich bin der Markus. Halleluja! Der hat gesagt, Jesus wäre am 25.12. geboren, aber daneben steht auch eine Korrektur, die aussagt, es stimmt nicht, Jesus muss im Monat Nissan geboren sein. Das steht in Schriften im Vatikan, das kann man heute dort finden. Ist das nicht interessant? Ist gewaltig. Preis dem Herrn. Im Johannes 1, Vers 14 steht, das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Und dieses Wort wohnte bedeutet Zelt. Kam in das Zelt mit uns. Wohnen ist Zelt. Das Zelt ist das Symbol dafür, dass Gott unter uns wohnt. Und jetzt kann man sich ausrechnen, wann wurde das Zelt gebaut. Es wurde nach Sinai gebaut. Und das Interessante ist daran, das Zelt brauchte 9 Monate für den Bau, genauso wie eine Schwangerschaft 9 Monate braucht. Halleluja. Jesus war schon im Leib der Maria, aber durch die Geburt konnte er unter uns wohnen. Wurde dieses Zelt fertiggestellt. Im 2. Mose 40, 1-2 lesen wir, und der Herr redete zu Mose und sprach, am 1. des Monats, am Tag des 1. Monats, am 1. des Monats, also am 1. Nissan, sollst du die Wohnung des Zeltes der Begegnung aufrichten. Hey, er wohnte unter uns, er wurde sichtbar am 1. Nissan. Das ist der Tag, wo alles neu wird. Da ist der Messias gekommen und der Messias ist derjenige, der alles neu macht. Alles musste genau geschehen, wie Gott es geplant und vorbereitet hatte. Er erfüllt alle seine Verheißungen. Zum Beispiel, dass Josef sich in die Maria verliebt hat. War das Zufall? Nein, das war geplant. Dass die Eltern vom Josef sich gefunden haben oder die Eltern von der Maria und der Zeitpunkt ihrer Geburt. Geplant, weil Gott seine Verheißungen erfüllt. Sag mir das, Gott erfüllt seine Verheißungen. Auch für mich. Halleluja. Wir feiern das erste Kommen von Jesus und das zweite Kommen wird genauso perfekt sein. Und wir werden die Hochzeit des Lammes feiern. Und das ist das Laubhüttenfest, die Hochzeit. Da ist das Tabernakel, da ist die Chuppa. Wow, wir werden die Feste immer noch besser verstehen. Preis dem Herrn. Also ich glaube mittlerweile, es wird wirklich die Entrückung zu Rosh Hashanah sein, damit wir dann die Hochzeit feiern können, okay? So wie Jesus am ersten Nissan geboren werden musste in Bethlehem, weil dort die Opferlämmer geboren worden mussten, werden mussten. Halleluja. Sharamanaracha. Weihnachten begann, als die Gemeinde sich von den Juden getrennt hat. Und die Heidenchristen, sie nahmen ein heidnisches Fest an, an dem die Sonne gefeiert wurde. Wie gesagt, ich habe am Anfang gesagt, daher diese Vermischungen und diese unverständlichen Dinge. Und ich glaube nicht, dass wir darum kämpfen müssen, dass wir an diesem Tag das weiße Weihnachten behalten. Halleluja. Preist dem Herrn. Es gibt Größeres. Also mich begeistert die Geschichte, was ich da bringe. Mehr. Am ersten Nissan, unser Opferlamm, vom Vater am 10. Nissan in sein Haus gebracht, damit jeder in der Familie vom Opferlamm essen kann. Halleluja. Preist dem Herrn. Tatsache ist, dass die Trennung von den gläubigen Heiden und den Juden alle verletzt hat. Da sind Verletzungen entstanden, die wir an die wir uns gewöhnt haben, die wir uns nicht sehen, aber die da sind, die so viele Fehlverhalten bringen durch die Wunden und durch die Schmerzen, die daraus entstanden sind. Aber jetzt ist die Zeit, wo wir zusammenkommen. Halleluja! Jetzt ist die Zeit, wo wir zusammenkommen mit den Juden. Die Gemeinde von Jeschua hat mit Juden und Nationen begonnen in Einheit. Und so wird sie auch enden. So werden wir entrückt werden. In völliger Reinheit und in Einheit. Noch einmal, Gott erfüllt seine Verheißungen auch für dich. Er hat auch deine Vorfahren genau geplant. Auch deinen Vater, der dich verlassen hat. Auch deine Mutter, die dich verletzt hat, auch deine Großmutter, die vielleicht gottlos war. Halleluja. Hattest du zum Beispiel Prostituierte unter deiner Vorfahren, in deinem Stammbaum? Jesus hatte es. Okay? Jesus, Halleluja, hatte nicht die perfekten Vorfahren, aber sie waren bestimmt, Jeschua hervorzubringen. Kein Problem. Schau nicht auf deine Familie und sag, oh weh, oh weh, aus der, wie kann aus mir was werden bei der Familie? Nein. Gott hat dich erwählt und ehre ihn auch für deine Vorfahren. Schau nicht zurück, sondern schau vorwärts. Und dann komm immer in die Versammlung mit den Gläubigen. Gehe keinen Einzelweg. Gehe keinen Einzelweg. Einzelne Schafe sind ein Ziel von dem Löwen. Komm in die Versammlung und erkenne das Wirkliche, das Wahre, das Geistliche hinter deiner Berufung zum Beispiel, hinter deinen Verheißungen, hinter deinem Leben. So wie der Johannes einfach nur das Geistliche gesehen hat oder auch wie der Prophet Simeon. Als Jeschua im Tempel in Jerusalem Gott geweiht wurde, weil es das Gesetz so vorgeschrieben hat. Da hat Simeon ihn gesehen und er hat nicht gesagt, oh, ein Baby. Irgendwas scheint besonders zu sein mit dem Baby. Naja, werden wir sehen. Es könnte der Messias sein. Ich glaube, es ist der Messias. Aber was schafft bei den Vorfahren? Oder wer weiß, der wird glatt noch Tischler, Zimmermann. Und verpasst seinen Ruf. Er hat das Baby gesehen und hat begonnen zu prophezeien, alles, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Warum? Er hat eine Offenbarung bekommen, weil er im Tempel war. Und du brauchst eine Offenbarung, zum Beispiel über das, was Gott mit deinem Kind vorhat. Auch wenn es vielleicht kein Baby mehr ist. Schau nicht auf die Vorfahren. Schau nicht auf die Umstände. Schau auf das, was Gott vorbereitet hat. Er hat Verheißungen für jeden in deiner Familie und er wird sie erfüllen. Aber wenn du dich absonderst, weil dich jemand verletzt hat, dann wird es dir vielleicht nicht gelingen. Kaum. Der Simeon hatte diese Offenbarung nicht irgendwo, sondern im Tempel. Und auch die Hanna, die dort war und gebetet und gefastet hat, hatte im Tempel diese Erkenntnis, dass der Messias geboren ist, obwohl da ein kleines Baby war. Und sie hat es allen weitergesagt. Wir brauchen geistliche Augen. Durch das Blut. Mama, Michaela, ist das nicht gewaltig? Das passt. Wir brauchen geistliche Augen. Wir müssen das Blut des Lammes anschauen und alles durch das Blut anschauen. Damit wir das Geistliche erkennen, das Licht hinterm Kasten. Das Licht hinterm Kasten. Danke, Gregor, danke. Halleluja. Die Dinge, die Wirklichkeit sind, kannst du im Natürlichen nicht erkennen, obwohl sie überwältigend sind. Und ich bin sehr froh, dass der Lukas ziemlich genau war in der Beschreibung der Geburt. Halleluja. Wir brauchen beides. Es muss in Einheit kommen. Und wenn du mit Geschwistern im Glauben versammelt bist, dann wird der Geist der Prophetie wirksam. Dann kommt Offenbarung und Erkenntnis. Halleluja. Und jetzt zurück zum Neubeginn. Jeschua wurde am ersten Nissan geboren und ich bin überzeugt, der Herr wird uns nächstes Jahr am 17. März in unserem Kalender zeigen, wie wir diese Geburt Jesu ehren und bekannt machen. Wie wir sie feiern. Denn wir dürfen den Geburtstag feiern. Aber wir werden immer mehr Erkenntnis darüber bekommen. Dieser erste Nissan steht für Neubeginn. Die Engel haben verkündet, dass Freude für das ganze Volk kommt und Frieden für alle, die Gott gefallen. Wann wirst du Gott gefallen? Wenn du Danke sagst in allen Umständen, sage Dank Gott alle Zeit, dann wird der Friede Gottes euer Herz und euer Denken bewahren. Das ist der Friede. Die Engel haben den Frieden verheißen, denen, die Gott gefallen. Du gefällst Gott, wenn du alles durch das Blut des Lammes anschaust. Wenn du auf die Verheißung schaust und nicht zweifelst und nicht zurückschaust, sondern vorwärts schaust, dann wird der Friede Gottes da sein, jedes Mal. Bleib nicht stecken in irgendetwas Negativem, sondern schau vorwärts. Und lass das Wort in dir Fleisch werden. Gott hat dir den freien Willen gegeben und er zwingt dich zu nichts, nicht einmal zum Guten. Er zwingt dich nicht, den Segen zu empfangen. Er zwingt dich nicht, seine Freude und seinen Frieden zu empfangen. Er gibt dir die freie Entscheidung dafür. Aber du gefällst ihm, wenn du dich freust und ihm dankst für alles, was er vorbereitet hat. Wenn du ihm dankst, mitten in den Umständen, die jetzt nicht so gut ausschauen, aber weil du weißt, ja, Gott wird etwas Gutes daraus machen. Sag mir das, Gott wird etwas Gutes daraus machen. Halleluja. Wir sehen nie, dass da erzählt wird, der Josef und die Maria sind im Stall gewesen. Und ach, wie soll das nur werden? Das ist ein Beginn. In dieser kalten Hütte und in diesen Zuständen. Oje, oje, oje. Nein, nein. Sie waren gottesfürchtige Juden, die gelernt hatten, Gott zu danken. Ich habe einmal gehört, dass in den Schulen in Israel es Brauch ist, dass die Kinder von klein auf lernen, jeden Tag in der Früh einmal eine halbe Stunde Gott zu danken. Es gibt so viel Grund, Gott zu danken. Und wenn man das übt, dann hat man Muskeln in dem Bereich. Und dann schaut man vorwärts und dann gefällt man Gott und dann kommt der Friede, hundertprozentig. Hundertprozentig, hundertprozentig. Der Messias ist geboren, aber nur jeder, der ihn aufnimmt, hat das Recht, ein Kind Gottes zu werden. Nur jeder, der dankt und auf die Zukunft schaut und Gott vertraut für seine Verheißungen, der gefällt Gott und der wird diesen Weihnachtsfrieden empfangen. Halleluja! Und darum möchte ich einfach jeden heute auffordern, einen Neubeginn zu machen. Wir haben es schon gemacht im Abendmahl. Aber ich möchte jeden am Internet jetzt noch einmal auffordern. Vielleicht sind da welche, die haben noch nie Ja gesagt zu diesem Friedefürst, zu diesem Messias, der gekommen ist, um für uns zu sterben. Gib dein Leben diesem Friedefürst. Vertraue es ihm an. Und ich verspreche dir, es wird nicht total beschwerdefrei, dein Leben, sondern es wird durch einige Schwierigkeiten gehen, aber du kannst in jeder Schwierigkeit wissen, mein Gott führt es zu einem guten Ziel. Mein Gott hat alle Verheißungen so perfekt erfüllt. Alle Verheißungen, die er gegeben hat. Und er erfüllt auch seine Verheißung mit mir. Er macht mich frei. Er heilt mich und er führt mich ans Ziel. In seine Berufung hinein, in seine Freude hinein, in seinen Frieden hinein. Halleluja. Halleluja. Und drum, wer will, soll man jetzt einfach nachbeten. Ob du es neu betest, ob du es das erste Mal betest. Halleluja. Halleluja. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Opferlamm gegeben hast, damit deine Familie frei wird. Ich will zu deiner Familie gehören. Und darum empfange ich jetzt Yeshua HaMashiach als meinen Heiland und Erlöser, als meinen Messias. Ich bitte dich, führe mich. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Reinige mich von Sünde. Und wachse du in mir. Und lass mich abnehmen. Du bist als Baby geboren worden. Und du musstest wachsen. Du hast zugenommen an Weisheit und Erkenntnis. Und genauso bitte ich dich, dass du in mir wächst. Und dass du mir Erkenntnis und Weisheit schenkst. Dass ich deine Fülle erkenne und dankend empfange. Amen. Halleluja. Aramano rosorro bototo sontoro dobro titataha. Araya ramano rodora babataraha. Halleluja. Herr, lass dieses Wort tief in uns sinken. Diese gewaltige Offenbarung, wie genau Gott alles erfüllt. Amen. Preist dem Herrn. Machen wir Schluss.